Ja, liebe Geschwister in der Gnadenkirche, ich freue mich, heute wieder bei Ihnen, bei euch sein zu dürfen. Thomas Doppliger und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Und uns verbindet die Liebe zu Christus und zu seiner Gemeinde. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei uns in der Baptistengemeinde in der Molladresse die Predigt hält, dass ich heute hier sein darf. Danke auch für die freundliche Begrüßung. Wir leben in der Passionszeit. Wir haben das eben gerade auch im Lied zum Ausdruck gebracht, in dem, was wir gesungen haben. Und auch der heutige Predigttext hat eine Vorgeschichte. Es ist die dritte Leidensankündigung Jesu auf dem Weg nach Jerusalem. Interessant ist, dass in dieser dritten Leidensankündigung Jesu nach dem Markus-Evangelium nicht Jesus die Angst hat, sondern seine Jünger voller Angst auf Jerusalem zugehen. Jesus geht dennoch diesen Weg, auch wenn er die Angst der Jünger spürt, obwohl Jesus weiß, es wird eine grausame Geschichte werden. Wenn er an die Machthabenden ausgeliefert wird, wenn er zum Tod verurteilt wird durch die geistlichen Führer seines eigenen Volkes, wenn er an die Besatzungsmacht ausgeliefert wird, damit das Todesurteil vollstreckt werden kann. Spott, Hohn und Folter kündigt er an, auch seinen eigenen Tod und seine Auferstehung. Nach 3 Tagen wird Jesus vom Tod auferstehen. Und so mischen sich eine schreckliche Perspektive, Leid und Tod und Verlassensein, mit einer wunderbaren Perspektive, Auferstehung von den Toten am dritten Tag. Spannend ist, dass jetzt auch einige Jünger noch so die letzten Dinge regeln wollen, bevor Jesus diesen Leidensweg dann letztlich geht. Das ist der erste Teil vom zweiteiligen Predigttext. Markus 10, Vers 35 bis 40. Markus 10, 35 bis 40 nach der Basisbibel. Dort steht, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nah an Jesus heran und sagten ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus sagte zu ihnen, was möchtet ihr denn, was soll ich für euch tun? Sie antworteten ihm, lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit. Aber Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was er da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworten ihm, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Jakobus und Johannes, 2 Brüder, an dieser Stelle outen sie sich als politische Schachspieler. Freunde der Wirtschaft könnte man das nennen. Gibt es ja in der Politik auch, wo so Brüder Politik machen. Wo der eine dem anderen die Posten zuschabert. Und man dafür sorgt, dass man gut da durchkommt. Beziehungen sind Gold wert. Vor allem, wenn man sie zum eigenen Vorteil nutzt. Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Das klingt ja zunächst sehr freundlich. Alles korrekt formal. Mit Titel und Ehrentitel. Jemanden gewogen machen. Bisschen zur Schmeichelei. Dabei ist das Ganze ja mehr als eine Bitte, sondern eher eine gut formulierte Forderung. Da steckt ja eine Absicht dahinter. Und wenn man das recht hört, soll Jesus ja gar keine Wahl haben. Er kann gar nicht anders, als das zu tun, was nun von ihm gefordert wird. Jakobus und Johannes sind da sehr zielstrebig in ihrer eigenen Zukunftsplanung. Jetzt gilt es noch, Posten zu besetzen und zu sichern, und nicht auf der unteren oder mittleren Ebene, sondern ganz oben. Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regierst in deiner Herrlichkeit. Man hat den Eindruck, die Angst, die in der dritten Leidensankündigung noch zum Ausdruck kam von den Jüngern, ist völlig verflogen. Daran denken sie gar nicht mehr. Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regierst in deiner Herrlichkeit. Tut doch gut, sich im Ruhm des Herrn zu sonnen und unmittelbar im Zentrum der Macht zu sein. Denn wenn jemand rechts und links von Jesus sitzt, ist dazwischen ja kein Platz mehr für wen anders. Näher dran sein kann man ja nicht. Jesus zur Seite, an exponierter Stelle, mitreden, mitbestimmen. Ich hatte mal die Gelegenheit, ein Semester in England zu studieren und habe in einem College dort gelebt. Und dort gab es jeden Abend ein gemeinsames Abendessen aller Studenten und auch der Dozenten und des Dekans. Interessant war, es gab dort ein Top Table. Es gab so zwei Stufen wie hier, einen großen Tisch und in der Mitte saß der Dekan und einige seiner Professoren und es wurden immer ausgewählte Studenten eingeladen zu Abend zu essen an diesem Top Table, also an exponierter Stelle. Das war eine besondere Ehre, da zu sitzen. Das ging aber nur auf Einladung. Da spielten Beziehungen keine Rolle. Und Jünger, sie wollen auch einiges regeln. Es kann nur einen Sitz rechts und links von Jesus geben und den hätten sie gern. Was Jakobus und Johannes hier spielen, ist ja ein Spiel um Macht, die nur sich selbst im Blick hat. Jesus ist eher Mittel zum Zweck, der soll das entsprechend arrangieren. Aber es geht eigentlich um eigenen Ruhm und Erfolg. Das ist frühe Politik, wenn man sich mit den Mächtigen gut Freund macht, zum eigenen Vorteil. Funktioniert übrigens bis heute, wenn es darum geht, Posten zu besetzen in Staat und Politik, in der Wirtschaft, bis hinein in kirchliche Strukturen. Aber vielleicht unterstelle ich ja Jakobus und Johannes zu viel. Vielleicht ist das arg, was ich hier aufzeichne. Vielleicht hatten sie ja ganz lautere Absichten. Vielleicht wollten sie ja in ganz enger Beziehung zu Jesus sein, weil sie Jesus so lieb haben. Jesus ganz nahe sein und jede Gelegenheit dafür nutzen, nah am Herrn zu sein. Wer möchte das nicht als Christ? Und auch Macht und Einfluss kann man ja durchaus positiv nutzen. Wenn man Macht und Einfluss hat und an entsprechenden Stellen ist, kann man ja auch Gutes wirken und dem Bösen ein Ende setzen, bis hin, dass man Menschen Sünden vergibt oder mal richtig ein Urteil spricht über die bösen Sünder. Vielleicht ist auch Anerkennung eine Motivation, denn sie haben sich ja verdient nach all den Jahren der Nachfolge. Sie haben ja viel aufgegeben und zurückgelassen, um Jesu willen. Vielleicht ging es ihnen auch um die Sicherheit, um das eigene Heil, denn wo ist man sicherer als in der Nähe Jesu, wenn es wirklich drauf ankommt? Und vielleicht ist Belohnung auch eine Intention, rechts und links von Jesus zu sitzen, denn Anerkennung für gute Werke, auch für die Nachfolge, wer möchte das nicht? Und wenn ich mich frage, wenn wir die Möglichkeit bekämen, zur Rechten und zur Linken Jesu zu sitzen und ganz nahe bei ihm zu sein, Macht und Einfluss zu bekommen, anerkannt zu sein, Sicherheit im Blick auf das eigene Heil zu haben und für das treue Christsein belohnt zu werden, wer würde diese Möglichkeit nicht nutzen? Vielleicht nicht auf diese Weise, wie Jakobus und Johannes es versuchen, so weit möchten wir dann doch nicht gehen, aber ansonsten, wenn wir die Gelegenheit hätten, warum nicht? Andererseits denke ich, wir leben das doch eigentlich jetzt schon, wenn wir das zu Christus bekennen. Wenn ich an die Jahreslosung vom vergangenen Jahr denke, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das erlebe ich in der Nähe zu Jesus. Bin ja schon nah dran. Oder wir haben ja auch Vollmacht zum Beten und Vollmacht zum Tun, wenn Jesus uns dazu bevollmächtigt, in seinem Namen zu handeln. Und Gott selbst verleiht jedem Menschen Würde und Anerkennung. Du bist unendlich von Gott geliebt und geehrt und gewürdigt und geachtet, egal was Menschen über dich sagen. Und auch das Heil in Christus, diese Gnade Gottes gilt. Die kann kein Mensch in Frage stellen. Und was Jesus uns anvertraut, das zieht natürlich auch Belohnung nach sich. Wenn Jesus von uns zum Beispiel von den anvertrauten Pfunden redet, wenn wir unsere Gaben einsetzen und das treu tun. Wer aber so radikal und eigenwillig nach Macht und Einfluss strebt wie Jakobus und Johannes, dem sagt Jesus, ihr wisst gar nicht, um was ihr da bittet. Sie möchten gerne mit Jesus regieren in seiner Herrlichkeit, aber wie ist das mit dem Leiden und mit dem Gericht? Offensichtlich gehört nämlich für Jesus beides zusammen. Immerhin, die dritte Leidensankündigung klingt ja noch nach, wo Jesus auf seinen Weg ans Kreuz zeichnet. Aber manchmal sind ja Jünger Jesu auf dem Ohr eher taub. Lieber hören wir vielleicht von der Theologia Gloriae, also von der Theologie der Herrlichkeit, so von der Macht Gottes, der Nähe Jesu. Wir singen von Gottes Thron und von seinem Glanz und haben Bilder in unseren Liedern und Texten zum Teil, die Jesus wirklich dort ganz oben in seiner Herrlichkeit sehen. Und überhören dabei die die Theologia Crucis, also die Theologie vom Kreuz. Ohne das Leiden, ohne die Ohnmacht, die Schmerzen, das Gericht, die Machtlosigkeit und Einsamkeit nicht zu haben ist. Im Christus-Hymnus eben aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, haben wir das auch herausgehört. Und Jesus spricht dann davon, wie ist das mit dem Becher austrinken und der Taufe auf sich nehmen? Als Baptist kann ich hier nicht auf Taufe reklamieren, im sakramentalen Sinne, das geht nicht. Dieser Kelch und die Taufe sind nicht als Sakramente zu verstehen, sondern hier kommt ganz viel zum Ausdruck vom Leid und vom Gericht, von der Trennung von Gott, von dem Kelch des Leidens. Hier vollzieht sich Gericht Gottes an Jesus. Und auch mit dieser Taufe, das sind die Wasserwogen, die über den Menschen hereinbrechen, von denen die Psalmen reden, wo Menschen keine Chance mehr haben, wo Gericht Gottes ergeht. Tod und Dunkelheit hat das zur Folge. Und so spüren wir, die Herrlichkeit zur Rechten und zur Linken ist ohne das Grauen von Leid und Tod, Einsamkeit und Dunkelheit nicht zu bekommen. Wer das eine will, dem bleibt das andere nicht erspart. Jesus lässt sich also nicht zum Komplizen machen, wenn es um die Herrlichkeit geht. Freunde der Botschaft kommt hier an seine Grenzen. Doch ich frage mich, wie weit wollen Jakobus und Johannes noch gehen? Können sie eigentlich die Leiden und das Gericht Jesu, von denen er spricht, teilen? Sie sagen, ja, das können wir. Sie sind immer noch voll überzeugt, das können wir, das schaffen wir. Was geht sich aus? Eh klar. Das ist eigentlich naiv bis zum Schreien. Eine maßlose Selbstüberschätzung. Erst reden, dann denken. Besinnungslos, zielstrebig. Interessant ist, dass Jesus nicht sagt, ihr seid etwas, sondern er sagt, okay, das könnt ihr, aber macht euch klar, was das bedeutet. Was es auch bis heute für Christen, für Jünger Jesu bedeutet, die Jesus nachfolgen. Dieser Becher steht heute immer noch bereit und diese Taufe nehmen die Menschen immer noch auf sich, wenn Nachfolger des Leidens verstanden hat. Ich denke in diesen Tagen und Jahren an die verfolgten Christen, an meine Geschwister in Syrien, im Irak, in Nigeria, an meine Freunde in Kamerun, die den Norden Kameruns verlassen mussten, weil Boko Haram dort hineingerannt und die Kirchen zerstört und die Christen umbringt. Wo christliche Existenz zwischen dieser Theologia Gloriae, der Herrlichkeit, und der Theologia Crucis, der Theologie vom Kreuz, sehr spürbar wird. Ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo Christen nicht verfolgt werden. Und wo wir auch Möglichkeiten haben, unsere Stimme gegen Christenverfolgung zu erheben. Diese Möglichkeiten haben wir. Nachfolge Christsein heißt, eine durch Jesus geprägte Existenz, einschließlich der Erfahrung von Leid, aber auch mit der Verheißung der Herrlichkeit. Wir haben vorhin als Präludium ein Lied gehört, das ist euch sicher vertraut. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Ich weiß nicht, ob wir es noch singen werden, aber es scheint ja der Gemeinde nicht unbekannt zu sein. Ich erinnere mich, dass ich den Komponisten dieses Liedes und seine Frau bei mir zu Hause am Tisch sitzen hatte, mit ihrer Band, Bernd Martin Müller. Etwa 2 Jahre später ist er gestorben an Krebs. Aber ich werde diese Begegnung nicht vergessen. Ein Mensch, der Jesus von Herzen lieb hat und auch mit seiner Frau zusammen, dieses Lied, diesen Text, so zu einer Melodie prägt, die bis heute mich begleitet und mich berührt. Wo ich auch merke, an einer Person, wo die Theologie des Leidens und der Herrlichkeit zusammenkommen, aber dass dieser Weg, Herr, wohin sonst sollen wir gehen, immer ein Weg mit Jesus ist. Heißt aber auch, ein Weg durch Leid und Herrlichkeit. Gericht und Leid, das gehört zur Passionszeit und Jesus selbst trägt das alles an sich für uns. Und wer Jesus wirklich nachfolgt, der lässt sich auch auf Leid und Herrlichkeit ein. Und welchen Platz bekommen die Nachfolger in der Herrlichkeit? Dazu sagt Jesus, ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Das ist eine klare Absage an jede Art von Freunde der Wirtschaft. Eine Absage auch an alle Art von Korruption und Bestechung. Gleichzeitig schwingt damit auch die Zusage, dass es an der Seite Jesu Platz gibt. Dass es an der Seite Jesu Platz gibt. Das finde ich schön. Da ist Platz. Da hat Jesus Platz für uns. Eine Ermutigung für mich, fröhlich zu glauben und Christ zu sein. Und doch möchte man irgendwo die Dinge drehen. Die anderen 10 hörten das Gespräch nämlich an, heißt es, und ärgern sich über Jakobus und Johannes. Ich glaube, ich hätte mich auch geärgert. Einer von den 10. Was bilden die sich ein? Und da denke ich mir, diesen Ärger kann man sich ersparen, erstmal sich selbst und anderen, wenn man Jesus handeln lässt und Gott entscheiden lässt. Und dazu der Teil 2 des Predigtextes, Markus 10, 41 bis 45. Dort heißt es, die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch soll das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll dem anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen Menschen. Jesus ist ein Herrscher der anderen Art. Hätte er damit bei uns heute Erfolg und Autorität mit diesem Stil? Und wo liegt eigentlich die Macht des Dienens und des Sklaven, von der Jesus gespricht? Sklave aller sein heißt ja, niedrige Dienste bei anderen übernehmen. Anderen erlauben, mich schlecht zu behandeln. Die eigenen Interessen unter die Interessen der anderen zu stellen. Und dem Beispiel Jesu zu folgen, sich selbst zu verleugnen. Manches davon ist bis heute aus gutem Grund, aber auch mit schwierigen Folgen, Teil christlicher Erziehung. Nicht immer zum Vorteil. Mich hat es geprägt, in meiner Kindheit und Jugend so zu leben. Eher dienend. Mich unterzuordnen, manchmal anzupassen, auf den Kürzeren zu ziehen. Und sich nicht so schnell zu wehren. Doch braucht es Situationen, wo ich mich wehren muss. Und mir fällt auf, wenn ich in meine Gemeinde schaue, dass Schüler im Teenageralter, die in einer Gemeinde gut verankert sind und die nach christlichen Werten leben, relativ schnell Opfer von Mobbing werden können. Weil man ihre Haltung ausnutzt. Ich denke, das darf man ansprechen. Und da sind, glaube ich, die Eltern gefragt. Als Eltern auch wirklich sich zu den Kindern zu stellen, zu sagen, den Lehrern gegenüber, unser Kind wird so erzogen in dieser Haltung und hat daher auch dieses Sozialverhalten. Ich glaube, dass man den Kindern auch zur Seite stehen muss. Dass es nicht heißt in der Klasse, hey, du kriegst du Opfer, sondern dass es möglich ist, als junger Mensch authentisch Christ zu sein und auch mutig seinen Glauben zu leben. Und auf die Art und Weise auch Anerkennung zu bekommen von den Schülern. Denn das habe ich auch erlebt. Der Lebensstil, den ich gelebt habe in meiner Schule, das war bemerkbar. Bis dahin, dass Lehrer mich bei der Matura hinterher auch angesprochen haben. Gesagt haben, wir haben sie alle Jahre beobachtet, wie sie sich verhalten. Das war auffällig. Aber das hat viel zum guten Schulklima beigetragen. Eigentlich wäre es ja besser, nicht der Sklave und der Diener zu sein, sondern in einer Führungsposition zu sein. Es ist doch angenehm, andere für sich arbeiten zu lassen. Oder sich Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen. Weiter nach oben zu kommen auf der Karriereleiter. Gleichzeitig aber kann man ja die Position als Dienst für andere verstehen. Ich hatte in meiner ersten Gemeinde, meiner ersten Dienststelle, eine Gemeinde, wo es viele Unternehmer gab mit mittelständischen Industrien. Da gab es 80 bis 100 Mitarbeiter in diesen Firmen. Und diese Firmenchefs waren Mitglieder meiner Gemeinde. Und sie haben durch ihre Macht, ihren Einfluss, durch ihre Führungsposition so viel Gutes getan in der Gegend. Sie haben Menschen Arbeit gegeben, die sonst keine Chance gehabt hätten. Sie haben den 10. ihres Gewinns investiert ins Reich Gottes. Dadurch war in der Gemeinde viel möglich, ohne dass sie bestimmt haben, dass Geld dafür eingesetzt werden. Wo man also in Führungspositionen auch vieles Gute bewirken kann. Das Bild unserer Gesellschaft stellt sich ja so dar, dass es viele Diener, Sklaven und Abhängige gibt, wenige Herrscher und Machthabende und dazwischen die breite Masse mit ein wenig Macht und einer Lebenswelt, in der wir uns arrangiert haben. Und Jesus sagt ja nichts Neues, wenn er auf Unterdrückung durch die Mächtigen, Missbrauch von Macht verweist. Das eigentlich Neue, was Jesus sagt, dagegen so revolutionär, dass es die Dinge völlig auf den Kopf stellt. Wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Ich glaube, dass Jesus mit diesen Worten bis heute provoziert. Und dass für Christen dieser Lebensstil nicht eine Option unter vielen ist, sondern durchaus ein Programm. Nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, gibt es eigentlich für mich persönlich ein Vorbild, das ich als Christ nach dem Vorbild Jesu erlebt habe? Gab es solche Personen? Ich musste an meinen Vater denken, der mit einer hohen Ethik gelebt hat und auch gefragt hat, immer wieder in seiner Entscheidung, was würde Jesus tun? Er hat dabei viel riskiert. Er hat auf einen gut bezahlten Posten verzichtet, weil das mit seiner ethischen Vorstellung und Moral und seinem Glauben nicht vertretbar war, was er dort zu tun gehabt hätte. Und Gott hat ihn mit einer anderen Aufgabe beschenkt. Er hat sich für Menschen eingesetzt am Rande der Gesellschaft. Ich weiß, wie oft am Nachmittag bei uns an der Tür seine Schüler standen von der Sonderschule, die sonst in ihren Elternhäusern keinen Anker hatten, aber in meinem Vater ein Gesprächspartner. Und wo Zeit, Kraft und Geld auch aus unserem Familienhaushalt für Projekte in die dritte Welt investiert wurde. Das war für mich ein Vorbild, was mich das geprägt hat. Und wenn ich selber daran denke, hatte die Tatsache, dass ich selbst Jesus mein Leben anvertraut habe, Auswirkungen auf meine beruflichen Pläne und mein Verständnis von Erfolg? Ich denke ja. Alleine die Entscheidung, Theologie zu studieren, war für mich eine Frage der Berufung. Und in einer Situation, wo ich als Student mein Studium dadurch finanziert habe, dass ich Software entwickelt habe und mir der Geschäftsführer des Unternehmens eine hervorragende Position angeboten hat, wenn ich mein Studium abbreche. Das war ein echtes Angebot. Das Geld verdiene ich heute nicht. Und das ist über 20 Jahre her. Auch da zu entscheiden, was ist deine Berufung, die du lebst? Und wie ist es mit weiterer Karriere? Ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass ich richtige Entscheidungen getroffen habe. Und dass im Vertrauen auf Gott sich ein Dienst auszahlt und dass die Nachfolge Jesu sich wirklich lohnt. Wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen, heißt es. Und wer von euch der Erste sein will, der soll Sklave von allen sein. Kann man als Christ so leben? Ich glaube ja, man kann. Mit Achtung auch vor sich selbst und anderen. Mit voller Respekt füreinander. Und mit der Erfahrung dabei, nicht von Menschen abhängig zu sein, sondern von Gott letztlich abhängig zu sein. Von Gott geehrt und groß gemacht zu sein, nicht von Menschen, sondern bei Jesus der Erste zu sein. So kann man als Christ souverän heute sagen, das ist fröhlicher Glaube und dienender Glaube. Vor vielen Jahren hat jemand mal komponiert in einem Lied, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, heute gibt es sie ja nicht mehr, das läuft alles ins Internet, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ja, ich bin nur einer von Millionen. Aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Und das macht mich stolz. Ich sage, ja, da gibt es einen Herrn, der uns als Menschen, die Jesus nachfolgen, einen Auftrag gibt. In seinem Dienst zu stehen, egal welchen Beruf wir ausüben, egal in welchen Lebensbeziehungen wir leben, Jesus setzt uns als seine Dienerinnen und Diener ein. Und was hatte Jesus selbst davon? Er sagt, er ist gekommen, um anderen zu dienen. Das heißt, ich als sein Nachfolger bin ich größer als mein Herr. Er ist gekommen, um sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für die vielen Menschen. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, der Schlüssel, diese Textstelle. Mit diesem Hinweis auf das Lösegeld wird der Diener und Sklave Jesus zum Herrn über alles. Denn wer das Lösegeld bezahlen kann, der hat die Macht. Der ist nicht mehr in der Rolle des Sklaven und des Dieners. An dieser Stelle erweist sich Jesus als der Herr. Wo Jesus sein Leben als Lösegeld für viele gibt. Das heißt, er ist so mächtig und hat so viel Autorität, dass er sich als Diener und Herr zugleich erweist. Christus Hymnus haben wir das vorhin gehört. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Ja, sterben am Kreuz. Wir denken daran in der Passionszeit. Aber das ist nicht die Grenze seines Dienens und Daseins, sondern Erfüllung und Höhepunkt. Vollendung der Menschwerdung Gottes, an dieser Stelle erweist sich Jesus wirklich als der Herr, auch wenn es völlig anders scheint. Jesus, der Diener und Sklave, ist der allmächtige Herr und Gott. Sein Tod zahlt das Lösegeld für die vielen Menschen, die an ihn glauben. Und diese dienende Haltung wirkt sich aus auf unser Verständnis von Herrschaft und Dienst. Und ich glaube, wir können stolz darauf sein, bei Jesus der Erste zu sein, in einer dienenden Haltung. Und wer sich als Dienerin und Diener Jesu versteht, der hat auch von Jesus die Prokura, diesen Dienst auszuüben, ist auch beauftragt und geehrt und auch bevollmächtigt, im Namen Jesu zu handeln. So möchte ich uns Mut machen zu einer dienenden Haltung, die tief verankert ist im christlichen Glauben und die weiß, dass Jesus uns durch unseren Dienst auch ehrt. Und dass wir bei Jesus an der ersten Stelle sind, egal ob wir rechts oder links von ihm sitzen. Ich glaube, das spielt nicht mehr so die große Rolle. In seiner Nähe sein.